Wir brauchen Lösungen, die ein bisschen mehr erfordern, als zu sagen, wir sperren jetzt einfach Kinder und Jugendliche aus und dann hat sich das Problem erledigt. Sondern um das Problem zu lösen und die Risiken, die tatsächlich auch da sind, in den Griff zu bekommen, braucht es mehr als das. Da müssen wir reingehen an strukturelle Probleme, die wir haben in unserer Gesellschaft, strukturelle Probleme, die wir haben in unserem Bildungssystem und stattdessen hingehen und sagen, es geht viel darum, Medienkompetenz zu schulen, Kindern mit Kindern und Jugendlichen den Umgang mit sozialen Medien erläutern, zusammen drauf schauen, Risiken identifizieren und Plattformbetreiber in die Verantwortung nehmen, aber wirklich konstruktiv in die Verantwortung nehmen und die quasi in die Mangel nehmen und sagen, hier und hier sind zentrale Aspekte, die ein Risiko darstellen, das müsst ihr in den Griff bekommen, sonst geht's nicht weiter.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag. Und
hallo.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Häusler und dies ist der zweite Teil unserer Sonderfolge zum Einfluss von Social Media auf die mentale Gesundheit. Ein Thema, von dem wir hier bei Freunde fürs Leben glauben, dass man kaum genug drüber reden kann, weil es so umfangreich ist, so viele Aspekte hat und vor allem so präsent in unser aller Leben ist, dass wir dringend mehr Wissen darüber verbreiten wollen, damit sich möglichst viele Menschen dieses Wissen aneignen können, was wir hiermit gerne tun. Und mir gegenüber sitzt eine Person, die uns glücklicherweise dabei unterstützt. Er ist Psychologe und Wirtschaftsinformatiker und arbeitet als Postdoc am Weizenbaum-Institut in der Forschungsgruppe Wellbeing in the Digital World. Er hat seinen Bachelor an der Universität Hamburg in Psychologie gemacht und danach an der Humboldt-Universität den Master. 2018 begann er dann seine Promotion in Wirtschaftsinformation, die er im November 2022 mit dem Thema Auswirkung der Social-Media-Nutzung auf das Wohlbefinden abschloss. Er publizierte bereits in führenden Fachzeitschriften wie Journal of Computer-Mediated Communication oder Current Opinion in Psychology. In der Forschung liegt sein Fokus also auf dem Zusammenspiel von technologischen Plattformeigenschaften und psychologischen Prozessen. Ich freue mich sehr auf so viel wissenschaftliche digitale Kompetenz, manifestiert in einem analogen Verbund von biologischen Zellen, aka menschlicher Körper. Und damit herzlich willkommen, Dr. Hannes Vincent Krause.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Intro. Das war auch tatsächlich eine der kreativsten Intros, die ich, glaube ich, jemals bekommen habe.
Voll cool. Das freut mich. Ja, du sollst dich ja gleich wohlfühlen. Ja. Hannes, hast du uns so ein kleines Highlight mitgebracht? Ich frage unsere Gäste hier immer nach einem Ereignis der zurückliegenden Woche, was dir positiv in Erinnerung geblieben ist. Unsere kleine Podcast-Achtsamkeitsübung sozusagen.
Oh Gott, ich hatte eine relativ ereignislose letzte Woche. Oh, was ist so ein Highlight? Oh Gott, ja, das muss ich erzählen. In einem Anflug von absoluter Nostalgie habe ich mir auf einmal überlegt, Pokémon wieder zu spielen.
Super!
Ich habe meine alte Nintendo DS rausgekramt, die ich das letzte Mal benutzt habe, als ich, glaube ich, 12 Jahre alt war. Und habe angefangen, das wieder zu spielen, weil mir irgendwie danach war, ich wollte mich so ein bisschen in Nostalgie wühlen. Und das war definitiv ein Highlight. Und tatsächlich auch, dass ich auf einmal irgendwie ganz interessante Dinge wahrgenommen habe. Ich habe auf einmal gemerkt, ich bin irgendwie viel, viel weniger an meinem Telefon, bin viel weniger online, bin viel weniger bei Social Media. Und das hat irgendwie bestimmte Dinge mit mir gemacht. Und jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, das tat mir jetzt total gut, dass ich nicht bei Social Media war, sondern eher, dass ich das Gefühl hatte, das, was ich hier gerade mache, dieses analoge Spielen, ist eigentlich gar nicht gut. Ich vergeude meine Zeit und mir fehlen gerade irgendwie total der soziale Input. Also ich vermisse es gerade irgendwie, Content von anderen Leuten zu sehen, was gerade irgendwie abgeht. Und dachte, also es hat sich dann auch gepaart mit so einem Schuldempfinden, auch so ein Schuldempfinden, was ich auch aus meiner Kindheit irgendwie kenne. Und ich mir so dachte, das ist jetzt echt witzig und es war allem auch ein schönes, wirklich ein schönes Beispiel für Mediendisplacement.
Ja.
Also, dass wir quasi auf einmal ein anderes Medium benutzen aus Bedürfnissen, die da sind und dafür andere Medien nicht mehr nutzen. Und das häufig mit so einer Verklärung einhergeht, was diese alten Technologien alles konnten und wie gut diese Technologien waren und wie vermeintlich schlecht und gefährlich neue Technologien sind.
Oh, okay. Ja, also, da gehen wir gleich noch mehr drauf ein. Ich gebe auch noch ein Highlight rein.
Ja.
es sind ja irgendwie doch auch immer wieder, merke ich, so menschliche Begegnungen. Und ich hatte zwei Begegnungen mit Menschen, die ich bis dahin gar nicht kannte. Also neue Begegnungen mit zwei Männern. Und ich habe gemerkt in diesen beiden Begegnungen, dass die Gespräche oder das Gespräch, was wir da hatten, das hatte eine Qualität, wie ich es sonst nicht gewohnt bin, zwischen Männern.
Ja.
Es gab die Art und Weise, wie da mit Emotionalität umgegangen wurde und wie auch ganz schnell Emotionalität thematisiert wurde, hat mir ein total gutes Gefühl gegeben, weil ich so in meiner kleinen Welt, in den kleinen Ausschnitt der Welt, die ich erlebe, das Gefühl habe, da verändert sich was. Mhm. Es verändern sich die Themen, wie Männer miteinander sprechen. Und das fand ich total angenehm und so hoffnungserweckend. Und auch wenn das, was wir gerade so auf der weltpolitischen Bühne erleben, genau das Gegenteil ist, hat es mich wieder daran erinnert, was ich immer wieder gerne sage, nämlich, dass wir als Bevölkerung bestimmen, wie wir sozial miteinander umgehen und nicht irgendwelche politischen Amtsträger.
Total. So,
und das hat mein Herz erwärmt, diese Begegnung. Das war mein Highlight.
Super schön. Schönes Highlight.
Ja, oder?
Und schöne Erfahrung und auch irgendwie ein sehr optimistischer Blick. Und ich stimme dir total zu. Trifft auch das Thema von Social Media, dass wir irgendwie Verantwortung in der Hand haben, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, wie wir uns begegnen.
Ja. Ja. Wie ist denn das Thema in dein Leben gekommen? Also wie hast du denn beschlossen, dich dieses Thema so intensiv anzunehmen, wie du es tust?
Also ich habe damals Psychologie studiert aus einer ganz klassischen Motivation, dass ich eigentlich therapeutisch tätig sein wollte. Und habe das quasi begonnen, um später Psychotherapeut zu werden. Habe dann meinen Bachelor gemacht, meinen Master, habe damals schon sehr viel klinisch gearbeitet, habe mich da schon sehr viel mit mentaler Gesundheit und Wohlbefinden auseinandergesetzt. Gleichzeitig hatte ich aber auch immer irgendwie so ein zweites Herz in meiner Brust, was sehr kreativ ist, was sehr hinterher ist und eine große Faszination für Neuheit mitbringt, vor allem für digitale Technologien und vor allem irgendwie ein Interesse an großen Dingen, die unsere Gesellschaft verändern und einen Impact haben auf unsere Gesellschaft. Das habe ich in der Digitalisierung gefunden und fand das super, super reizvoll schon immer. Dann wurde eine Forschungsstelle ausgeschrieben an dem neu gegründeten Weizmaum-Institut damals. Wirklich ein schönes Projekt und ein super wichtiges Institut und konnte das quasi so ein bisschen mit aufbauen. Also wir haben quasi zusammen alle gestartet und dachte mir, nee, also diese klinische Arbeit, für die ist gerade aktuell keine Zeit und gerade nicht so ein großes Interesse. Es geht mir, glaube ich, eher darum, weiter in die Theorie einzusteigen, zu gucken, welche Auswirkungen haben eigentlich wirklich Dinge, die jedem Menschen in unserer Gesellschaft betreffen, wie irgendwie digitale Technologien, vor allem soziale Medien, auf die mentale Gesundheit. Ist es ein Risiko oder nicht?
Okay. Ja, dann kommen wir gleich mal zur Sache. Was sind denn die psychischen Prozesse, die durch Social Media Nutzung ausgelöst werden? Also wir hören immer alle viel über, ja, das sich miteinander vergleichen, Selbstwert, Emotion, Stress, Belohnung, was durch Like-Buttons und so weiter. Und weil es so eine simple und banale Frage ist, antwort bitte in einem Satz.
Oh, wow.
Kann ganz lange mit ganz vielen Kommata. Nee, Quatsch. Also so, um mal richtig hart einzusteigen. Also
ja.
Was passiert denn da in den Köpfen?
Alles, was sonst in der sozialen Welt auch passieren würde.
Mhm.
Also normale soziale Prozesse, normale sozialpsychologische Prozesse, die in uns schlummern, finden auf diesen Plattformen genauso statt. Ich sage mal, Social Media ist einfach ein Abbild von sozialer Realität. Mit all seinen Prozessen, mit all seinen Risiken und mit all seinen Benefits.
Und wenn wir da jetzt nochmal so speziell auf Jugendliche und Heranwachsende schauen, weil ich glaube, da wird es ja dann so richtig interessant. Also in dem Moment, wo halt eben die Psyche, das Gehirn in der Entwicklungsphase ist. Und wenn da eine intensive Nutzung stattfindet, vielleicht wenn wir erstmal so auf die Gefahren schauen, was schlummert da so drin?
Ja, eine Menge. Mhm. Und vor allem das Interesse an Kindern und Jugendlichen muss unsere oberste Priorität sein, gerade weil wir da eine extrem vulnerable Gruppe haben. Teens, Kinder, deren Persönlichkeit, deren Selbstwert, deren Weltwahrnehmung, deren moralischer Kompass noch nicht wirklich gefestigt ist, sind einfach eine vulnerable Gruppe, die potenziell von allen möglichen Einflüssen, und soziale Medien sind einfach voll von sozialen Informationen, potenziell besonders beeinflusst werden können. Und entsprechend ist die Frage natürlich ganz, ganz relevant, gerade für diese Gruppe, wo schlummern hier Risiken, die eventuell Entwicklung stören? Entwicklung von einer gesunden Persönlichkeit, Entwicklung von einem gesunden Selbstwert und vor allem auch von psychischer Gesundheit. Und wir blicken auf eine Situation, in der wird auch immer von so einer Youth Mental Health Crisis berichtet, dass wir einen großen Anstieg an psychischen Belastungen haben bei Kindern und Jugendlichen, ein Heraufschnellen von Diagnosen, Suizidalität, und entsprechend ist natürlich wichtig herauszufinden, woran liegt das?
Ja, genau. Ich glaube, gerade so in dem Zeitraum zwischen 2010 und 2015, da gab es so eine extreme Entwicklung, wo sich die Zahlen verändert haben. Und da gibt es dann auch Menschen, die das auf bestimmte Entwicklungen zurückführen, erste Smartphones mit Rückkamera, der Like-Button, solche Sachen. Lass uns da mal genauer hinschauen. Was macht das mit uns?
Ja.
Und was macht es vor allem eben mit jungen Menschen, die in der Entwicklungsphase sind?
Ja, und das ist überhaupt nicht einfach zu beantworten. Und das ist vor allem viel, viel schwieriger zu beantworten, als wir alle denken. So, wir sind in einer Gesellschaft, in der das Thema vor allem gerade aktuell super, super heiß diskutiert wird. Wir sehen irgendwie, dass sich die Leute Sorgen machen, dass die Leute denken, dass soziale Medien ein großer Treiber davon sind und das kausal erklären können, dass es Kindern und Jugendlichen schlecht geht. Und vieles davon beruft auf genau dem, was du auch gerade schon gesagt hast, nämlich so ersten Untersuchungen, die sich angeschaut haben, so mit was fällt eigentlich dieser Anstieg von psychischer Belastung, mit was fällt es zeitlich zusammen? Und da lassen sich scheinbar Zusammenhänge aufzeigen. 2006 wurde das iPhone eingeführt, dann irgendwann massendeckend durchdigitalisiert, soziale Medien gewannen immer mehr an Rolle, und das fällt quasi zusammen mit dem Anstieg an psychischer Belastung bei Kindern und Jugendlichen. Jetzt könnte man super easy hingehen, und das wird ganz, ganz viel gemacht und ganz viel der aktuellen Diskussion fußt darauf, und sagen, das eine ist der kausale Grund für das andere. Das Ding ist aber, die Rechnung ist leider nicht so einfach.
Mhm.
Soziale Medien sind super komplex, viel, viel komplexer, als das der Diskurs vermuten lässt. Die sind irgendwie Informationsquelle, sie können für alles Mögliche benutzt werden. Und entsprechend schlummern da bestimmte Risiken, da schlummern aber auch bestimmte Benefits hinter. Und es ist so ein bisschen die Frage, was gucken wir uns eigentlich an? Geht es um bloße Zeit, die wir auf sozialen Medien verbringen, oder müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer ranzoomen? Was wird eigentlich gemacht? Was für Inhalte schauen wir uns an? Wie funktionieren die Technologien eigentlich? Wie entwickeln sich diese Technologien eigentlich? Nämlich rapide. Und dann hinzuschauen, welche Prozesse spielen da eigentlich eine Rolle? Und ich kann da jetzt gerne mal einsteigen und sagen, was zentrale Prozesse sind.
Ja, gerne.
Also so ein wichtiger Faktor sind, und das wurde in der Forschung ganz lange diskutiert, sind soziale Vergleiche. Soziale Medien als eine Plattform, die soziale Vergleiche ankurbelt. Soziale Vergleiche ist was völlig natürlich ist. Das machen wir in unserem Alltag die ganze Zeit. Wir probieren rauszufinden, wie wir über uns denken sollen, indem wir uns mit anderen Leuten vergleichen. So, und das kann uns gut tun und das kann uns auch schlecht tun. Jetzt ist es so, dass bei sozialen Medien eine Flut an sozialen Informationen sind, und diese Informationen sind ein bisschen besonders, weil die vor allem geschönt sind. Also Leute haben natürlich die Tendenz dazu, das Schönste, die Seite ihres Lebens zu präsentieren, einen perfekten Körper zu haben, einen perfekten Urlaub zu machen, perfekte Freunde zu haben. So, das entspricht natürlich nicht der Realität. Da liegt der Schluss nahe, dass man jetzt sagt, okay, wenn man jetzt anfängt, sich mit diesen Personen zu vergleichen, zieht man ja zwangsläufig den Kürzeren. Mhm. Gefühle von Neid können da eine große Rolle spielen. Das ist aber auch nur eine Sache, also so eine Seite. Soziale Vergleiche sind völlig normal. So, soziale Vergleiche können auch ein Benefit für uns sein, können uns motivieren, können uns inspirieren, können dazu führen, dass wir sagen, boah, ich möchte was in meinem Leben verändern, ich möchte das auch erreichen, und können ganz, ganz großer Motivator sein und unserem Wohlbefinden auch gut tun. Also soziale Vergleiche sind tatsächlich in der Forschung so ein ganz großes Themenfeld, mit dem sich auseinandergesetzt wird.
Okay, das heißt, es geht dann eher darum zu erkennen oder sich bewusst zu machen, gut, aber das, was ich da sehe, ist natürlich nur ein Auszug. Ja. Und alle anderen stellen sich da möglichst gut da, so wie du es beschrieben hast. Ja. Und das einfließen zu lassen in meine Reaktion darauf und in mein vergleichendes Verhalten.
Ja, Selbstreflexion ist was total Wichtiges und ist ein ganz zentraler Teil von Medienkompetenz, der meiner Meinung nach viel, viel zu kurz kam in den letzten Jahren. Zur Medienkompetenz gehört nicht nur zu verstehen, wie funktionieren die Inhalte, wie sind die aufgebaut, wie funktionieren die rein technisch und wie funktionieren die Medien an sich, sondern auch ein ganz zentraler Bestandteil ist, wie gehe ich mit meinen emotionalen Reaktionen im Kontakt mit den Medien um? Was mache ich, wenn ich Neid empfinde? Was mache ich, wenn ich einen Post sehe, bei dem es mir danach nicht gut geht? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mit meinen Emotionen copen, die adäquat frame und konstruktiv behandeln oder dann auch wirklich in Aktion treten, bestimmte Inhalte vermeiden oder mir die Inhalte suchen, die mir wirklich gut tun? Das ist ein ganz, ganz zentraler Skill, den Kinder und Jugendliche an die Hand gegeben werden muss.
Mhm. Das heißt, eigentlich haben wir es zu tun mit einer technologischen Entwicklung, für die wir noch nicht von Anfang an gewappnet waren, weil wir es ja nicht vorhersehen konnten, dass das kommt.
Please. Ich finde, das ist viel, viel, viel zu kurz gedacht. Also die Entwicklung von, vielleicht konnte das nicht in seiner Drastik nachvollzogen werden und in seinem exponentiellen Wachstum, aber man hätte schon viel, viel frühzeitiger reagieren müssen drauf. Also soziale Medien existieren jetzt mittlerweile sind seit 20 Jahren Teil von unserer, also wirklich fester Teil unserer Gesellschaft und wir haben trotzdem im Curriculum von Schulen immer noch kein ausreichendes Medienkompetenztraining. Mhm. So, da kann man nicht sagen, dass wir das von Anfang an nicht sehen konnten und da geht es einfach darum, dass da seit Jahren was verpasst wurde.
Ja. Wenn ich mir die anschaue, wie die Prozesse im Bildungssystem sind, dann ist natürlich sowas wie 15 Jahre oder so gar nicht so eine wahnsinnige Zeitspanne. Ja. So, aber vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen drauf. Was sind denn noch die Risiken? Also du hast jetzt gerade angesprochen, so dieses, das Vergleichende.
Ja, das Vergleichende damit assoziiert Problematiken bei der Wahrnehmung von Körperform und Körperzufriedenheit. Soziale Medien sind einfach eine visuelle Plattform, auf der Schönheitsideale propagiert werden. Verfälschte Schönheitsideale, die gerade bei Kindern und Jugendlichen ein Risiko darstellen können, zu Körperbildsverzerrungen führen können, zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, falsche Standards schaffen, falsche Rollenbilder proklamieren. Und das ist ein ganz klares Risiko. Ist tatsächlich auch, ich würde mich voll freuen, wenn wir gleich nochmal hinkommen könnten, zu wie sieht eigentlich die gesamtwissenschaftliche Evidenz aus. Tatsächlich ist das Risiko von Körperbildstörungen oder Risiken da, ich will noch nicht von der Störung sprechen, sondern einem Risiko, was das in der Hinsicht, tatsächlich das am besten mit Evidenz unterfüttertste Risiko.
Mhm.
Von all den anderen Sachen, die im Kontext von sozialen Medien noch diskutiert werden aktuell.
Okay, wieso ist das so? Wieso ist da die Evidenz so hoch?
Weil wie ich es gerade schon gesagt habe, weil das wahrscheinlich wirklich ein zentraler und ein, also wirklich auch ein Schlüsselmechanismus ist, gerade im Heranwachsen, das Auseinandersetzen mit Körpern, das Herausfinden von Idealen, das Herausfinden von Zielen und von Körperwahrnehmung und das Reifen in der Hinsicht, dass da scheinbar soziale Medien irgendwie wirklich eine vulnerable Stelle ansetzen und ja auch wirklich problematisch sind, wenn wir uns angucken, wie verzerrter zum Teil Körperideale propagiert werden.
Okay, und das wahrscheinlich dann eben auch alles nochmal in einem engen Zusammenhang mit der Art und vor allem auch der Dauer der Nutzung.
Art und Dauer der Nutzung und vor allem auch im Hinblick auf, was für Content sehe ich mir an. Also wir wissen mittlerweile, dass Inhalte auf sozialen Medien extrem personalisiert sind. So der Social Feed von einer Person kann sich komplett, kann drastisch anders aussehen als der von anderen Personen. Kann auch gut sein, dass eine Person überhaupt gar keinen Körperbild-Content bekommt, weil es die Person zum Beispiel einfach nicht interessiert. So, also es ist stark davon abhängig, was schauen wir uns eigentlich an und in welchem Content sind wir tagtäglich eigentlich ausgesetzt. Was auch wichtig ist in dem ganzen Kontext, und auch wenn man jetzt irgendwie mal nicht hingeht und sagt, ja, das ist ein ganz klares Risiko, das Ganze muss aber auch mit einer Einschränkung formuliert werden. Also wir haben Evidenz dafür, dass verzerrte Körperbilder, Körperbildstörungen ein Risiko dafür sein können. Wir wissen das aber auch schon seit langer, langer Zeit, dass Medien dass Medien allgemein ein Risiko darstellen, auch traditionelle Medien. Auch Körperbilder, die in Werbung vermittelt werden, die in Magazinen vermittelt werden, die im Fernsehen vermittelt werden, die sogar in Büchern die sogar in Büchern vermittelt werden, dass das ein Risiko sein kann für die Person. Das ist so ein bisschen die Frage danach, was ist eigentlich wirklich neu? Ist das jetzt ein ganz uniques Risiko, was soziale Medien da mitbringen? Oder liegt es einfach an der Art des Contents, der sonst von einem anderen Medium an die Person herangetragen worden wäre?
Mhm. Okay, wo dann auch wieder die Dauer eine Rolle spielt, ja. Weil eine Werbung habe ich schnell überblättert oder die hat eine begrenzte Dauer, wenn sie als Spot läuft oder wenn ich an einem Plakatwand vorbeilaufen oder so. Verstehe. Was gibt es denn noch für Faktoren? Also ich denke auch gerade so ein bisschen so an Social-Media-Nutzung als Stressor.
Ja.
Das glaube ich auch über alle Altersgruppen hinweg. So dieses Gefühl von, ich würde es eigentlich gerne liegen lassen, aber ich habe es trotzdem ständig in der Hand und es setzt mich auf eine Art unter Druck.
Total. Also wir müssen uns überlegen, diese ganzen Plattformen sind dafür designt, dass sie konstant unsere Aufmerksamkeit ziehen. Das ist quasi das Kerngeschäftsmodell dieser Plattform. Zeit, Aufmerksamkeit, Fressen. Und die bauen auf ganz basalen psychologischen Prozessen auf, die Aufmerksamkeit ziehen, konstant. So, das ist natürlich was ein Risiko darstellen kann, wenn es uns zum Beispiel ablenkt von anderen wichtigen Tätigkeiten. Wenn es dazu führt, dass wir prokrastinieren. Dass es dazu führt, dass wir andere wichtige soziale Kontakte zum Beispiel vernachlässigen. Wir das Gefühl bekommen, ich verbringe gerade zu viel Zeit, als ich eigentlich beabsichtigt habe. Ich empfinde Kontrollverlust und nehme es als Belastung wahr, weil ich merke, ich hätte die Zeit super anders, sinnvoller investieren können. Das kann dann tatsächlich ein Risiko sein, ja.
Ist natürlich eine ganz schön tricky Sache, also diesen Loop herzustellen, nämlich die Architektur der Plattformen, die dafür sorgen möchten, dass ich so viel Zeit wie möglich dort verbringe, um mich dann zu konfrontieren mit verzerrenden Wahrnehmungsbildern. Wer will denn sowas?
Natürlich, die Plattform-Provider wollen das, dass wir die Zeit dort verbringen und dass wir unsere Daten da lassen. Das ist das zentrale Modell. So, und gleichzeitig wollen wir das aber auch selbst. Also wir haben ein Grundbedürfnis nach Dinge zu sehen, die reizvoll sind, die neuartig sind, die unsere Emotionen triggern, die konfrontativ sind, die einfach Emotionen anregen. Da haben wir einfach ein Grundbedürfnis nach. Das zieht unsere Aufmerksamkeit einfach enorm. So, die bauen da einfach auf was auf, was in uns psychologisch schon längst verankert ist. So, und es ist aber tatsächlich einfach ein Risiko, wo man Plattform-Provider auch, und das finde ich total den wichtigen und konstruktiven Ansatzpunkt, und das wird gemacht auch auf EU-Ebene, zu sagen, das geht so nicht weiter und wir müssen hier regulierend eingreifen, um da Risiken zu verhindern. Es geht nicht, dass konstant Aufmerksamkeit gezogen wird und vor allem nicht ohne auch ein Einverständnis daran, dass da quasi mit zentralen psychologischen Mechanismen wie Aufmerksamkeit ziehen gespielt wird.
Okay, das heißt, du siehst da schon irgendwie Entwicklung in einem adäquaten Umgang mit der Situation?
Noch nicht genug. Und das ist auch einfach eine sehr, sehr schwierige politische, regulative Weg, den das Ganze gehen muss. Also bis auf EU-Ebene ein solches Gesetz verabschiedet wird, bis es dann auch durchgesetzt wird und bis irgendwie große Konzerne wie Meta da wirklich irgendwie in die Enge getrieben werden, da braucht es eine Menge, weil die finden ihre Loopholes, da irgendwie rauszukommen, sich da rauszureden, sich nicht der Verantwortung zu stellen, etc. Mhm. Aber wir nehmen auf jeden Fall Entwicklung wahr und wir nehmen wahr, dass das Thema eine große Rolle spielt und ja auch gerade aktuell eine ganz große Rolle spielt, weil auf der Welt überall soziale Medienverbote diskutiert werden und in manchen Ländern umgesetzt werden, wie in Australien.
Wodurch ist denn das angeschubst?
Ja. Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum sehr interessanten Punkt. Das ist meiner Meinung nach angeschubst von einer großen Angst und Sorge, sehr, sehr viel von Meinungen und Emotionen und der Motivation, was zu tun und was schnell, eine Lösung schnell zu finden und den Leuten auch was zu geben, also quasi ein bisschen zu zeigen, ey, wir sind eine Regierung, wir machen was. So, wir setzen jetzt was um und es hat Impact. So, und wir arbeiten jetzt hier an was euch alle beschäftigt und hier ist die vermeintliche Lösung dafür. Aber das Ganze basiert leider wenig aktuell noch auf dem Stand der aktuellen wissenschaftlichen Evidenz. Und das ist das große Problem.
Weil da die Forschung noch nicht weit genug ist oder warum?
Also ich würde schon sagen, dass die Forschung relativ weit ist, aber die Forschung ist aktuell extrem unklar. Wir blicken mittlerweile auf fast 20 Jahre Forschung zurück. So die erste Social-Media-Forschung begann mit dem Rise von Social Media. Wir blicken mittlerweile auf zig Forschungsartikel zurück, die zum Teil von großen methodischen Mängeln charakterisiert sind, die aber, wenn man alles zusammenfasst, also und Meta-Analysen sich anschaut und sich vor allem anschaut, es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, die sich angeschaut haben, was macht bloße Zeit, die ich auf sozialen Medien verbringe, mit meiner mentalen Gesundheit. Und da finden sich tatsächlich sehr, sehr kleine und unbedeutsame Effekte von reiner Zeit, die ich auf sozialen Medien verbringe und der mentalen Gesundheit. Was uns vor allem fehlt, ist so kausale Evidenz, sodass wir wirklich starke Forschungsmethoden haben und Designs, die uns wirklich ermöglichen zu untersuchen, ist die Nutzung von sozialen Medien ein kausales Risiko für die mentale Gesundheit. Und daran mangelt es gerade noch erheblich. Das mangelt, und es ist quasi nicht so richtig eigentlich das empirische Fundament dafür gegeben, solche Regelungen anzustoßen.
Mhm. Was machen wir denn da?
Ich glaube, Lösungen anderweitig suchen, Verantwortung übernehmen und Lösungen finden, die nicht so einfach sind, weil das Problem an sich super komplex ist, sondern wir brauchen Lösungen, die ein bisschen mehr erfordern, als zu sagen, wir sperren jetzt einfach Kinder und Jugendliche aus und dann hat sich das Problem erledigt. Sondern um das Problem zu lösen und die Risiken, die tatsächlich auch da sind, in den Griff zu bekommen, braucht es mehr als das. Da müssen wir reingehen an strukturelle Probleme, die wir haben in unserer Gesellschaft, strukturelle Probleme, die wir haben in unserem Bildungssystem und stattdessen hingehen und sagen, es geht viel darum, Medienkompetenz zu schulen, mit Kindern und Jugendlichen den Umgang mit sozialen Medien erläutern, zusammen drauf schauen, Risiken identifizieren und Plattformbetreiber in die Verantwortung nehmen, aber wirklich konstruktiv in die Verantwortung nehmen und die quasi in die Mangel nehmen und sagen, hier und hier sind zentrale Aspekte, die ein Risiko darstellen, das müsst ihr in den Griff bekommen, sonst geht's nicht weiter.
Okay, ich glaube, da müssen wir ein bisschen konkreter werden. Also, weil gerade mit Blick auf Heranwachsende, also wenn ich sagen kann, da sind junge Menschen, die ihre sozialen Kompetenzen gerade erst entwickeln, bis hin zu, da findet noch eine Gehirnverschaltung-Entwicklung statt. Was kann es denn für andere Mittel geben, als zu sagen, und solange wie dieser Prozess läuft, sollten wir sie von schädlichen Einflüssen fernhalten? Oder sagst du tatsächlich, wir können gar nicht genau definieren, ob das ein schädlicher Einfluss ist?
Ja. Wir können aktuell Stand Empirie und ich finde, die Stimme der Forschung sollte eigentlich der zentrale Treiber in dem Ganzen sein und die zentrale Stimme, die sagt aktuell, wir wissen eigentlich gar nicht, ob es ein Risiko für alle ist und ob es wirklich einfach nur an der Zeit liegt, sondern es sieht wahrscheinlich einfach komplexer aus als das.
Und wie, solange wie man das noch nicht eindeutig weiß, was wäre dann dein Vorschlag, wie man, wie du sagst, die Betreiber der Plattform in die Mangel nimmt?
Durch Gesetzesentwürfe und politische Regulierung auf Länder- und EU-Ebene und sagt, das und das sind Risiken und hier und dort müsst ihr mit entsprechender Intervention rangehen und das runterfahren, wie zum Beispiel und wie es aktuell auch gemacht wird. So verstärkende und suchtauslösende Designelemente in den Griff zu bekommen, um quasi die Nutzerin in diesem spezifischen Aspekt zu schützen. Wir müssen uns auch überlegen, und ich glaube, da wird es halt dann wirklich kompliziert, dass wir eben aktuell gar nicht wissen, ob eine Wegnahme von sozialen Medien für Kinder und Jugendliche, ob das tatsächlich existierende Risiken beseitigt. Oder ob das nicht eventuell ein weiteres Risiko darstellt. Wir müssen uns überlegen, wir entziehen damit Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit und das Recht auf Selbstbestimmung und auf digitale Selbstbestimmung. Wir entziehen ihnen auch mögliche Chancen und Benefits, die soziale Medien mit sich bringen. Und wir wissen eigentlich nicht, ob wir damit eigentlich mehr Schaden anrichten, als dass wir Gutes tun.
Okay, was sind denn die positiven Sachen, die Social Media Nutzung gerade bei jungen Menschen mit sich bringt?
Also es ist vor allem einfach ein soziales Medium und das erwähne ich auch immer wieder als der zentrale Benefit, der dahinter steckt. Das steckt im Namen, es sind soziale Netzwerke, der Leute miteinander verbindet, der Zusammenhalt schafft, der Communities fördert, der Interessensaustausch fördern kann. Soziale Medien sind ein Informationskanal für heranwachsende Kinder und Jugendliche, mittlerweile einer der zentralsten Informationskanäle, der Kindern und Jugendlichen neue Blickwinkel auf die Welt und auf soziales Zusammenleben geben kann, der inspirierend sein kann. Das sind alles Benefits, die in diesen Plattformen schlummern. Und wir wissen nicht, ob, wenn wir diese Chancen, die da schlummern, den Kindern das entziehen, ob wir damit nicht ein weiteres Risiko eigentlich schaffen.
Wir haben ja jetzt gerade erst eigentlich, also wenn man in diesen Generationsabschnitten denkt, dann haben wir eigentlich gerade erst die erste Generation gehabt, die mit den sozialen Medien tatsächlich aufgewachsen ist, oder?
Ja, ja.
Die dann halt eben...
die ein Leben davor quasi nicht kennen.
Genau. Ja. So, und das ist dann tatsächlich sehr, sehr früh, um zu entscheiden, ist das jetzt in Summe gut oder schlecht, wenn ich dich richtig verstehe.
Wie meinst du?
Naja, die Welt vorher ohne soziale Medien und die Welt jetzt, so die erste Generation, wo man sieht, wie es ist, wie das Aufwachsen mit Social Media ist.
Ja.
Und wenn es aber dann doch diese Zahlen gibt, zwischen 2010 und 2015, eine Zunahme von psychischen Belastungen, ist dann das nicht ein eindeutiges Indiz dafür, dass da irgendwas passiert ist zum ersten Mal?
Dass da definitiv was passiert ist, auf jeden Fall. Also es gibt einen Anstieg an psychischer Belastung, aber es ist die Frage danach, ob soziale Medien dafür kausal verantwortlich sind.
Was könnte es denn sonst sein, was kausal dafür verantwortlich ist?
Massive strukturelle Veränderungen in unserer Gesellschaft, immer wachsende soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig aber auch, dass sich immer kritischere Auseinandersetzen mit psychischer Belastung und Erkrankung. Also ein Faktor ist natürlich auch, dass viele psychische Erkrankungen aus dem Dunkelwelt verschwunden sind in tatsächlich festgestellte Diagnosen, einfach weil ein offenerer Umgang mit psychischer Belastung herrscht, aber auch einfach viele soziokulturelle Einflüsse, die in den letzten Jahren im gleichen Schritt passiert sind mit Digitalisierung, die erklären können, warum es zu einem Anstieg kam. Aber jetzt einfach nur hinzugehen und zu sagen, das fällt jetzt zusammen mit dem Anstieg von Smartphones und digitalen Technologien, das ist viel zu einfach gedacht und ist also methodentechnisch das schwächste Forschungsdesign, was man haben kann.
Okay, verstehe. Und das ist auch gegeben, auch wenn man tatsächlich sieht, dass das weltweit oder zumindest mit Blick auf den Großteil der westlichen Zivilisation diese Entwicklung so ähnlich ist? Weil das würde ja dann auch heißen, dass auch diese Gesellschaften sich sehr, sehr ähnlich parallel entwickelt haben.
Ja, und das ist auch tatsächlich ein ganz großes Problem in der Forschung. Wir gucken nämlich tatsächlich hauptsächlich empirisch auf die westliche Welt. So auf industrialisierte Länder, die sich in dem Kontext zumindest sehr, sehr ähnlich sind und mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen hatten. Uns fehlen aber tatsächlich auch noch viele Daten aus nicht-westlichen Kulturen, wie es da eigentlich aussieht. Und da lässt sich zum Beispiel nicht so ein drastischer Anstieg von psychischer Belastung abzeichnen wie in westlichen Kulturen. Wir sind da auch in Kulturen, wo zum Beispiel Digitalisierung ein ganz, ganz klarer Förderer war von Austausch für Zugang zu Informationen, Zugang zu Bildung. Wir vergessen in diesem ganzen Kontext immer, dass wir die Welt begreifen als unsere westlichen industrialisierten Weird Countries, wie man die bezeichnet in der Forschung. Wir aber, um diese Prozesse irgendwie besser verstehen zu können, natürlich irgendwie die ganze Welt im Blick haben müssen.
Und das ist wahrscheinlich eine ziemliche Herausforderung, weil der Informations- und Datenfluss wahrscheinlich sehr unterschiedlich ist, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass man zumindest jetzt, keine Ahnung, aus China wahrscheinlich schwieriger Untersuchungsergebnisse und Zahlen bekommt als aus den USA.
Ja, zum Teil ja, aber es geht ja auch um den globalen Süden zum Beispiel. Da ist es immer noch schwierig, da herrscht auch ein anderes Forschungssystem, in dem Forschung nicht in dem Ausmaß gefördert und finanziell unterstützt wird wie in westlichen oder wie im globalen Norden zum Beispiel, und es auch einfach schwierig ist, selbst für Personen im globalen Norden den globalen Süden zu untersuchen, und entsprechend wir nur ein kleines Abbild unserer Realität eigentlich wahrnehmen.
Was bräuchtet ihr denn in der Forschung, um zu klareren Aussagen zu kommen? Wo kann man denn den Hebel ansetzen?
Vor allem so aus zwei Perspektiven. Die Förderung von guter und unabhängiger Forschung und Studien, die einem wirklich erlauben zu untersuchen, ob es kausale Zusammenhänge zwischen Social-Media-Nutzungszeit und Wohlbefinden gibt, sind teuer, brauchen Zeit. Gute Designs brauchen in ihrer Entwicklung und in ihrer Durchführung brauchen die Zeit. Gute Designs gucken sich auch nicht nur zu einem Zeitpunkt Nutzerinnen an und zu einem Zeitpunkt des Wohlbefindens, sondern werden über einen längeren Zeitraum am besten durchgeführt. Die brauchen, also das frisst einfach Ressourcen. Und das ist ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, wir brauchen mehr gute, unabhängige, wirklich gute Forschung, die da gefördert wird. Und der zweite wichtige Punkt ist auch, und das kommen wir zum Punkt Plattform-Provider in die Verantwortung nehmen, ist gleichzeitig auch der Zugang zu Daten, der uns aktuell immer noch fehlt oder immer oder unfassbar schwer gemacht wird. Du musst dir das so ein bisschen so vorstellen, wenn wir in der Forschung arbeiten, dann haben wir nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, die Nutzung von sozialen Medien eigentlich wirklich gut zu messen. So, das ist aber entscheidend, um herauszufinden, wie die Nutzungszeit zum Beispiel oder andere Aktivitäten bei sozialen Medien einen Einfluss haben können auf unser Wohlbefinden. Was wir machen ist, wir fragen die Leute einfach. So, wir fragen sie, wie viel Zeit verbringst du im Schnitt auf sozialen Medien? Wie viel Zeit hast du heute auf sozialen Medien verbracht? Wie viel in den letzten Stunden, in den letzten Minuten? Und immer weiter granular rangegangen. So, das ist die einfachste Lösung, hat aber auch natürlich irgendwie seine absoluten Limitationen, weil Leute sind in der Regel super schlecht darin, über ihre Mediennutzung zu reflektieren. So, die entweder unterschätzen sie drastisch oder sie überschätzen drastisch. So, und das sind natürlich irgendwie Einflussfaktoren, die auch Forschungsergebnisse an sich in ihrer Qualität beeinflussen können. The ground truth, das, was uns eigentlich wirklich interessiert, ist das, was bei den Plattform-Providern liegt. Die haben nämlich die Insights, wie viel Zeit verbringen Leute auf Plattformen. Welche Inhalte schauen sie sich an? Was machen sie? Switchen sie zwischen den Apps? Gucken sie sich immer den gleichen Content an? Gibt es Zeiten, wo sie es nicht nutzen? Ist ihre Nutzung fragmentiert? Hängt die lange zusammen? Das sind Einblicke, die haben einfach die Plattform-Provider und die wären aber notwendig eigentlich, um wirklich objektiv sagen zu können, da oder beziehungsweise mit höchster Sicherheit und mit höchster Reliabilität sagen zu können, da sind Risiken oder da sind keine Risiken oder da sind Benefits.
Und mit welchem Argument werden diese Daten nicht...
Die Provider winden sich da mit allem Möglichen raus, dass es irgendwie strukturell schwierig wäre, das zu machen, dass es auch schwierig wäre, das aufzubereiten, oder sie argumentieren über den Datenschutz, dass es natürlich personenbezogene Informationen sind und Daten, die man da bekommt und damit quasi nicht mehr die Anonymität von Nutzerinnen gewahrt werden kann, dass es einfach organisatorisch und rechtlich schwierig ist. Das sind natürlich immer so die tragenden Argumente, die da irgendwie kommen. Es gibt aber mittlerweile, und da gab es auf der EU-Ebene viele Entwicklungen durch den Digital Service Act, dass die Plattformen dazu, also den Nutzerinnen das Recht dazu einräumen müssen, ihre Daten einzusehen. Mhm. Zum Beispiel auch was in der Forschung immer mehr gemacht wird. Das spricht dann von so Datenspenden. So, man bittet die Leute darum, quasi ihre Daten anzufordern von den Plattformen. Die müssen sie herausgeben. Und dann werden die entweder von uns oder von den Nutzerinnen selbst anonymisiert und dann an uns weitergeleitet, damit wir wirklich quasi harte Daten haben, die wir nutzen können, um Zusammenhänge herzustellen zwischen psychischer Gesundheit und Nutzung.
Okay. Solange wie das jetzt noch so ein nebulöses Feld ist und so viel Ungewisse hat und wie du halt immer wieder betonst, ja, diese Kausalität ist gar nicht 100%, also man kann sie bisher gar nicht wirklich so herstellen zwischen Social Media Nutzung und den psychologischen Auswirkungen oder negativen Auswirkungen. Solange wie das so schwer noch greifbar ist, was können denn trotzdem Maßnahmen sein, um sich vor den negativen Aspekten zu schützen? Du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, so die Betreiber in die Pflicht zu nehmen, vielleicht doch an der Architektur schon mal was nachzubessern. Was wären das konkret aus deiner Perspektive?
Wenn es jetzt nur um die Plattform-Provider und das Design geht, zum Beispiel an Zeitlimitationen einzuführen, die Nutzung bewusst zu interrupten, die Leute zu fragen, ob sie oder ihnen zurückzuspiegeln, wie viel Zeit sie eigentlich schon verbracht haben, ob sie noch weitere Zeit, also den Nutzerinnen so einen Stopp-Moment einzuräumen. Gleichzeitig aber auch andere Features in der Art und Weise, wie der Algorithmus funktioniert, wie der Feed und wie die Informationen zu uns kommen, zu sagen, okay, wir müssen das regulieren, dass die Nutzerin nicht mehr Zeit verbringen, als sie eigentlich wollen. Zum Beispiel zu sagen, okay, du kannst dein Feed, also dein Feed endet irgendwann vielleicht auch mal. Mhm. Wäre, glaube ich, eine sehr sinnvolle Designentscheidung, zu sagen, du siehst hier nicht mehr unendlich viel Content, sondern es ist dann irgendwann mal durch.
War auch mal so.
Es war auch mal so, ja, als wir noch einen chronologischen Feed hatten, als der Algorithmus keine Rolle gespielt. Ja.
Okay, also kein
Like-Funktion abzuschaffen, Filter zu regulieren, den Einsatz von Filtern zu regulieren. Das wurde, das setzen manche Plattformen auch tatsächlich schon um, aber auch nicht in dem Ausmaß, wie es meiner Meinung nach eigentlich nur notwendig sein müsste. Klarer zu labeln, und das, also die Technologie ist da, dass man sagen kann, das ist zum Beispiel AI generiert, da liegen Filter drauf, das entspricht nicht der Realität, und das quasi wirklich auch prominent einzublenden.
Mit Filter meinst du Fotofilter beim Erstellen von Content oder Filter, was mir angezeigt wird?
Beides tatsächlich. Beides. Aber eben gerade sprach ich vor allem um die Bearbeitung von Content und Schönungs- und Idealisierungstools, die da sind.
Ja. Okay, es ist natürlich, jetzt können wir uns hinsetzen und darauf warten. Ich glaube, da können wir unter Umständen ganz schön lange warten. So, wenn wir das abkürzen wollen, was ist denn aus Nutzerperspektive, aus deinen Augen sinnvoll, um sich vor den negativen Auswirkungen zu schützen?
Die Schulung von Medienkompetenz und die Selbstreflexion bei der Nutzung schulen und das im Idealfall zusammen machen mit zentralen Erziehungsbeauftragten. Und das betrifft nicht nur Lehrerinnen, sondern das betrifft auch Eltern. Zusammen kritisch Medien reflektieren, die Kinder und Jugendliche in ihrer Medienrealität überhaupt mal abholen, überhaupt verstehen, was geht da eigentlich ab, was gucken die sich eigentlich an. Und die Kinder dann einzuladen in einen gemeinsamen Diskurs darum, wo sind Risiken, wo tut mir der Content gut, tut er mir nicht gut, überhaupt mal herauszufinden, was macht das eigentlich mit mir? Also wir sind auch, und das betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern wir Menschen haben auch eine ganz allgemeine Schwierigkeit darin, Emotionen konkret mal zu benennen. Hinzuhorchen, was denke ich eigentlich gerade und was fühle ich gerade, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, und einfach emotionale Intelligenz schulen und das auch im Kontext von Medien anzuwenden. Hinzuhorchen, was macht das mit mir? Ich habe das jetzt gesehen, ich fühle mich schlecht. Mit den Kindern in den Diskurs zu treten, warum ist das so? Was hat das mit mir gemacht? Wie fühlst du dich? Ich glaube, damit ist schon ein ganz, ganz zentraler Ansatzpunkt geschaffen. Und wie ich schon gesagt habe, das ist ein ganz großer Teil von Medienkompetenz.
Ist natürlich, wenn man sich anschaut, wie schwer sich ausgewachsene Personen schon schwer damit tun, das eigene Mediennutzen zu reflektieren.
Ja.
Es ist natürlich ein hoher Anspruch an Heranwachsende zu sagen, denkt mal drüber nach, was da mit dir passiert. Ich glaube, das hat wahrscheinlich seine Grenzen. Ne? Ja. Also wenn ich zu 13-Jährigen sage, irgendwie geh jetzt mal nicht diesem Impuls nach, weil genau darauf ist ja die Architektur ausgerichtet, zu triggern. Und ich will aber noch einen. So, das ist wahrscheinlich, nehme ich an, da ist schnell die Grenze erreicht, irgendwie in einem bestimmten Alter das zu erwarten. Also das heißt, da muss ja dann eine Steuerung von außen stattfinden.
Total, genau. Und ich sehe es als Zusammenspiel von diesen Dingen. Also Regulation auf Plattformseite und gleichzeitig eben Schulung von Medienkompetenz in Schulen und auch im Diskurs mit den Eltern. Und das muss zusammengreifen, damit das gut funktioniert. Und ja, und sich auch vor allem irgendwie auch als erwachsene Person auch kritisch mit dem eigenen Konsum auseinandersetzen. Daran scheitert es ja super häufig. Also die Risiken, die Erwachsene meinen, Kindern dazu, also die Risiken, wo Erwachsene meinen, dass die da sind bei sozialen Medien, betreffen die ja in gleicher Form auch. Ja. So, auch Erwachsene haben Schwierigkeiten damit, ihr Smartphone wegzulegen, haben Schwierigkeiten damit, problematischen Content ordentlich zu verarbeiten und richtig einzuordnen und strugglen mit den gleichen Problemen. Und ich finde, wir sind in der total privilegierten Situation, dass da ein Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen da ist. Kinder und Jugendliche machen sich Sorgen darum. Die sehen das als Problem, die suchen nach Lösungen, die sind bereit dafür, in den Diskurs zu treten. Ich gebe total oft Vorträge oder Workshops mit Kindern und Jugendlichen in Formaten wie der TinCon zum Beispiel. Und habe diese Workshops super voll besetzt und gucke irgendwie in interessierte, motivierte und besorgte Gesichter. Also da ist Interesse da. Jetzt aber hinzugehen und zu sagen, wisst ihr, was die Lösung dafür ist? Wir verbieten es euch einfach. Holt die einfach nicht in ihrer Realität ab und auch nicht in den Sorgen, die da sind.
Lass uns mal schauen, ob wir so ein paar wirklich ganz konkrete Maßnahmen, also auch für mich, ich frage nicht für einen Freund, ich frage für mich.
Ja.
So. Also du hast schon gesagt, cool wäre es eben, wenn eingebaut ist, so mich hin und wieder daran zu erinnern,
ja,
wie lange ich hier eigentlich schon diese App nutze.
Ja.
Das ist nicht so. Stelle ich mir selber einen Timer?
Also es gibt mittlerweile in Smartphones selbst so Bildschirmzeitregulierung, wo du dir Limits setzen kannst, die dann irgendwann erreicht sind und dann kriegst du eine Notification, kannst es auch nicht, also kannst sogar so weit gehen, dass es dann wirklich gesperrt wird und du musst zahlreiche Umwege gehen, damit du wieder rankommst. So, dir selbst quasi den psychologischen Knüppel selbst aufzwängen. So, das ist eine Möglichkeit. Gleichzeitig aber auch, und ich finde, das ist ganz wichtig, gleichzeitig auch mit vielen Annahmen und Mythen, die wir im Kontext von sozialen Medien haben, aufzuräumen. Und alles, was wir im Kontext von sozialen Medien empfinden, kritisch zu reflektieren. So als Beispiel, wir haben das ja voll häufig, dass wir viel Zeit auf sozialen Medien verbringen und irgendwann das Gefühl haben, Mist, ich habe jetzt zu viel Zeit verbracht. Ich hätte in der Zeit was total Sinnvolles tun können. Das geht einher mit den Gefühlen von Schuld, Scham. Ich habe das Gefühl, ich verliere die Kontrolle über mich, über meinen Medienkonsum. Bin eine total unsoziale Person. Ich sollte eigentlich mal rausgehen und mehr Sport machen und mehr lesen. So, wir müssen uns aber darüber bewusst sein und da einen Reality-Check auch, was unsere eigenen Annahmen eigentlich angeht, durchführen. Hätten wir in dieser Zeit wirklich mehr Sport gemacht? Hätten wir in der Zeit jetzt wirklich ein Buch gelesen? Hätten wir in dieser Zeit wirklich unsere Eltern angerufen und lange mit denen telefoniert? Oder ist die Zeit, die wir auf sozialen Medien verbringen, eigentlich nur ein Stellvertreter von Zeit, die wir ansonsten anderen Medien gewidmet hätten? Hätte ich in der Zeit zum Beispiel sonst Fernsehen geschaut? Hätte ich in der Zeit ansonsten Computerspiele gespielt wie Pokémon? Oder hätte ich vielleicht ein Buch gelesen? Wir müssen uns auch immer so ein bisschen kritisch fragen, wie nehmen wir eigentlich Medien wahr und wie nehmen wir vor allem alte Medien wahr? Und das tun wir in einer Art und Weise, die häufig ziemlich verklärt ist.
Also ich fasse das nochmal zusammen. Also ich kenne das von mir selber auch, gerade Instagram-Nutzung. Oh, irgendwann guckst du auf die Uhr und ich stelle fest, boah, das war jetzt echt länger, als ich dachte. Ich dachte, ich guck mal schnell. Dann gibt mir das ein schlechtes Gefühl. Wenn ich in der gleichen Zeit, wenn mir das mit einem Buch passiert oder mit einem Telefonat, mit einem Freund, dann gibt mir das in der Regel nicht dieses schlechte Gefühl. Du sagst aber trotzdem lieber mal hinterfragen, warum es mir ein schlechtes Gefühl gibt, als einfach nur zu akzeptieren, das ist ein schlechtes Gefühl.
Ja, genau. Okay. Warum ist das so? Und wenn du die Realisation machst, dass du sagst, nein, in der Zeit hätte ich wirklich tatsächlich meinen Freund angerufen und in der Zeit hätte ich, das hätte mir gut getan und das würde es mit Sicherheit auch getan haben, war vermutlich besser als deine Nutzungszeit bei sozialen Medien. Aber wirklich, und dann ist das ein super wichtiges Eingeständnis für dich selbst, was du nutzen kannst und sagst, so, wenn ich das nächste Mal da bin und wenn ich mir einen Timer stelle und ich wieder das Gefühl habe, nehme ich mein Telefon, switch die App und ruf meinen Freund an oder ruf wen anders an. So, aber wenn du in dem Moment feststellst, nee, wenn ich eigentlich richtig ehrlich mit mir bin, hätte ich die Zeit einfach anders genutzt. Hätte ich Fernsehen geschaut oder hätte die Zeitung gelesen oder hätte ein Buch gelesen. Ob jetzt unbedingt das, was du im Fernsehen gesehen hättest, dir unbedingt besser getan hätte, ob das Buch, was du gelesen hättest, dir jetzt unbedingt, ob dich das weitergebracht hätte oder nicht, ist dann irgendwie die andere Frage. Das meine ich mit, wir verklären das total. In der Vergangenheit haben wir die gleiche Debatte, die wir zu sozialen Medien hatten, im Kontext von Fernsehkonsum geführt. Oder im Kontext von Computerspielen. So, das lief nach dem gleichen Schema ab. Wir waren so, Das ist ein großes Risiko. Wir gucken alle zu viel Fernsehen. Wir kriegen viereckige Augen. Mit dem Spruch bin ich mit meinen Eltern aufgewachsen. So, und wir hatten da eine unfassbare Angst vor. Und das zieht sich über Generationen hinweg, wenn wir uns Medien anschauen. Diese gleichen Sorgen gab es, als das Radio eingeführt wurde. Wenn man ganz historisch zurückging, gab es diese Sorgen auch, als das gedruckte Wort eingeführt wurde. Da hatten auch die Leute Angst, dass die Leute, dass man verdummt, wenn man zu viel liest, dass die Augen davon Schaden tragen und so weiter. Jetzt blicken wir aber zurück und denken uns so, nee, Radio hören wäre eigentlich die viel sinnvollere Maßnahme, ist das viel bessere Medium. Oder Zeitung lesen wäre jetzt das viel bessere Medium für mich. Oder ein Buch lesen wäre das viel bessere Medium für mich.
Ah, das ist interessant, weil ich empfinde es ehrlich gesagt gar nicht so, weil in meiner Wahrnehmung ist es fast so in Bezug auf Fernsehen zum Beispiel so ein bisschen Common Sense. Also niemand lässt sein 12-jähriges Kind 5 Stunden am Tag Fernsehen, weil das so ein bisschen so, das ist halt hängen geblieben, dieses Bild von, nee, ist wahrscheinlich nicht gut. So. In Bezug auf Bücher gebe ich dir recht, da gibt es ein anderes Ranking. Ja. So, Lesen ist immer toll, ja. Wo ich auch denke, ja, kommt drauf an, was
voll,
man liest.
Voll.
So. Ja. Da ist, glaube ich, die Kontrolle größer. Ne? Also Eltern können wahrscheinlich mehr drauf gucken, was liegen denn da für Bücher rum, zu denen gegriffen werden kann potenziell, als was läuft denn im Fernsehen, wenn ich gerade nicht im Raum bin, oder was ist halt eben im Feed zu sehen, wenn ich nicht dabei bin. Da hätte ich jetzt eher so die Differenzierung gesehen. Und Radio, jetzt hätte ich auch gedacht, dass niemand sein Kind mehrere Stunden am Tag einfach unbeaufsichtigt Radio hören lässt, weil wenn da gerade die Nachrichten laufen, so, dann denkt sich auch jeder so, nee, das sollte es jetzt vielleicht lieber nicht hören. Gibt es da nicht irgendwie auch dahingehend so eine Differenzierung der Medien, die potenziell konsumiert werden können?
Ja, vielleicht. Gleichzeitig dürfen wir auch nicht vergessen, wie allgemein welchen Reiz Medien haben, jedes Medium. So, also welchen Reiz Fernsehen hat, welchen Reiz Bücher haben und ja auch in einem Markt stecken, der auch auf Aufmerksamkeitsziehung beruht. Mhm. So, also es geht auch beim Fernsehen darum, Zeit zu stehlen der Leute und einen krassen Anreiz zu schaffen, so, und auch eine Unkontrollierbarkeit da drin zu haben. Und wir unterschätzen Kinder und Jugendliche darin, wie easy sie das bekommen, was sie sich eigentlich wünschen und die Bedürfnisse, die sie an Medien haben, dann doch befriedigen können. Und wenn sie sich rausstehlen und bei Freunden Fernsehen gucken oder wenn sie irgendwie doch irgendeinen anderen Sender schauen, heimlich, irgendeine Möglichkeit gibt's da. Also dieses, ich stimme dir zu, soziale Medien haben häufiger so den Charakter, dass man denkt, das ist viel unkontrollierbarer. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch andere Medien so eine Form von Nicht-Kontrolle über ihren Konsum mitbringen.
Okay, vielleicht können wir noch mehr Punkte identifizieren. Ich fand das gut so mit halt Timer oder sich eine App installieren, ja. Irgendwie, wo man sagt, so irgendwie das Myself-Reminder sozusagen. Ich habe festgestellt, es gibt ja noch sehr viel mehr tatsächlich Möglichkeiten, die Apps einzustellen, wo meine Interessen liegen.
Ja.
So, also ist natürlich immer verbunden mit tief ins Menü gehen und irgendwie gucken, wo kann ich denn noch was steuern, was mir hier überhaupt angezeigt wird.
Ja.
Vielleicht muss man sich auch da mehr Kompetenz aneignen.
Ja, so. Ja. Und vor allem auch Kompetenz schulen und bewusst dann dafür schulen, wo kann ich eigentlich ansetzen, ohne dass es mir eigentlich bewusst ist, wo ich da ansetzen muss. Mhm. Um an einem Beispiel zu bleiben, die krasse algorithmische Kuratierung bei sozialen Medien. Also wir haben jetzt mittlerweile in allen großen Social-Media-Plattformen ganz, ganz federführend bei TikTok, dass wir da einen Algorithmus sitzen haben, der unsere Interessen gut erkennt und uns Content zeigt, der maximal unseren Interessen entspricht. So, und das macht der nicht, weil er der Hellseher ist und nicht, weil er irgendwie Magic oder weil er unser Mikrofon abhört. Das ist ja auch so ein Mythos, den viele Leute glauben. Sondern das schafft er ganz, ganz einfach über unser eigenes, das schafft er zu lernen über unser eigenes Verhalten, was wir auf den Plattformen zeigen. Der Algorithmus verarbeitet, wie viel Zeit wir Content widmen, wie stark wir mit diesem Content interagieren, mit welchem Content unsere Freunde oder unser Netzwerk interagiert hat und macht darauf basierend ziemlich gute Predictions, was uns auch in Zukunft interessieren würde. So, und diese Parameter, die ich gerade genannt habe, die können wir aber für uns selbst auch aktiv nutzen. Und da sind wir wieder im Kontext von Selbstbestimmung und Kontrolle. Wir vergessen voll häufig, dass wir Kontrolle haben über unsere Nutzung und auf Plattformen selbst. Wir können das für uns nutzen und können zum Beispiel direkt hingehen und sagen, ich manipuliere oder ich spiele jetzt mit dem Algorithmus und interagiere bewusst mit bestimmten Inhalten oder interagiere bewusst nicht mit bestimmten Inhalten, damit ich in Zukunft den Content angezeigt bekomme, der mir gut tut und den Content vermeide, der mir nicht so gut tut. So, da gibt es Angriffsmöglichkeiten, ranzugehen, Selbstkontrolle zurückzubekommen, auch in Maßen natürlich. Aber das ist eine Strategie, die Kinder und Jugendliche mittlerweile auch ziemlich aktiv nutzen.
Da sind die wahrscheinlich schneller mit als ältere.
Ja, genau. Und das ist aber auch ein Teil von Medienkompetenz. Zu vermitteln, wie funktioniert dieser Algorithmus eigentlich? Wir reden die ganze Zeit über so einen Algorithmus, aber was macht der eigentlich? Worauf basiert der? So, und dann aber auch in der Medienkompetenz hinzugehen und zu sagen, das sind die Stellschrauben, die hier gedreht werden. Die kannst du aber auch selbst mitdrehen. Geh rein und gestalte dir die Plattform so, wie sie dir gut tun. Und probiere zu identifizieren, was dir nicht gut tut und das dann im Rahmen der zugegeben begrenzten Kontrollmöglichkeiten dir zur Verfügung stehen.
Okay, ich mag das. Lass mal weiter gucken.
Ja.
Bist du jemand, der sein Telefon neben dem Bett zu liegen hat? Also auch,
Ja.
Okay. Voll. Ist das, wie kriegst du das hin, dass dann nicht das Letzte, was du irgendwie vor dem Einschlafen machst, irgendwie noch die Nutzung ist? Oder ist dir das egal? Oder ist das ein Punkt, wo man draufschauen sollte? So nach dem Motto, die letzten 1-2 Stunden vor dem Schlafen gehen, keine Screentime?
Ich mache das nicht. Also ich lasse das Telefon neben dem Bett und es ist sehr häufig auch so, dass ich, dass die letzte Handlung meines Tages mein Telefon ist und die erste Handlung meines Tages mein Telefon ist. Einfach weil das Telefon für mich zentrale Informationsquelle ist. Ich kam bisher noch nicht an den Punkt, dass ich sage, es belastet mich so sehr, dass ich jetzt Interventionsbedarf sehe, dass ich jetzt rangehen muss und was verändern muss. Nehme aber trotzdem wahr, oder das spielt in meinem Kopf eine Rolle, dass ich mir denke, ja, vielleicht, also dass ich kritisch drüber reflektiere und immer wieder frage, so war das jetzt wirklich richtig, war das notwendig? Es gibt auch Untersuchungen dazu, die sich mal angeschaut haben, was macht es eigentlich mit mir, wenn ich quasi vor dem Zu-Bett-Gehen mein Smartphone benutze? Stört das zum Beispiel den Schlaf? Stört das am nächsten Tag meinen Starten in den Tag? Auch da gibt es vereinzelte Evidenz dafür, dass es tatsächlich ein Risiko sein kann und mit Schlafproblemen assoziiert sein kann, aber auch nicht immer und auch nicht quasi auf ganz globaler Ebene für alle Nutzerinnen. Auch hier wieder ein komplexes Zusammenspiel. Es geht mir einfach vor allem so ein bisschen darum, so ein bisschen auch da kritisch hinzuschauen, empfinde ich das als Belastung, weil es wirklich eine Belastung für mich ist, oder empfinde ich es als Belastung, weil mir gesellschaftlich auch eingeredet wird, es ist eine Belastung. Ja. Witzigerweise, das ist total, es gibt so gerade so einen Strom in der Social Media Forschung, die sich mal anschaut, welchen Einfluss hat die Art und Weise, wie wir über soziale Medien denken, eigentlich auf den Effekt, den soziale Medien auf unsere mentale Gesundheit haben. Und es gibt erste Evidenz, die zeigt, dass das eine ziemlich große Rolle spielt. Dass die Personen, die denken, soziale Medien sind ein Risiko für mich, tun mir nicht gut, tatsächlich auch in einer höheren Wahrscheinlichkeit Risiken reporten und ihr Wohlbefinden darunter leidet, verglichen mit Personen, die ein positives Mindset gegenüber sozialen Medien hat. Soziale Medien als das bezieht, was sie sind, die Benefits sieht und entsprechend positive Effekte zeigt. Also die Art und Weise, das ist auch ein gesellschaftliches Narrativ, was damit schwingt. Wie denken wir eigentlich über soziale Medien? Wie diskutieren wir über soziale Medien? Sind wir differenziert genug in unserem Diskurs dazu? Hat einen Einfluss darauf, welche Effekte sie dann schlussendlich haben. Worauf ich ein bisschen hinaus möchte, ist, wir müssen so ein bisschen schauen, dass in der Kontroverse um soziale Medien, dass diese Kontroverse an sich nicht zu einem Risiko wird.
Okay, also wenn ich jetzt diesen Punkt nehme und den Punkt nehme, dass du sagst, die Zahlen, die wir haben, davon, was es mit jungen Menschen macht, das, was wir vorhin besprochen haben, gerade zwischen 2010, 2015, der Anstieg von psychischen Belastungen, dass da gar nicht die Kausalität gegeben ist. Wenn ich das alles zusammenwerfe, dann kommen wir ja eigentlich so ein bisschen an bei nichts Genaues wissen wir nicht.
Ja, voll schade. Ich wünschte, meine Antwort wäre eine andere. Wirklich. Und ich hoffe, und das sage ich auch immer wieder, ich hoffe, dass deutlich wird, ich probiere hier nicht eine Lanze für soziale Medien und ich probiere erst recht nicht eine Lanze zu brechen für Plattform-Provider, für echt problematische Konzerne wie Meta. Darum geht's mir nicht. Ich probiere aber eine Lanze zu brechen für wissenschaftliche Empirie, die im ultimativen Fokus von Diskursen stehen muss. Und ich breche eine Lanze für das Aushalten von Komplexität. Mhm. Weil der Zusammenhang von sozialer Mediennutzung und Wohlbefinden und mentaler Gesundheit ist leider nicht sehr einfach, ist sehr kompliziert. Und die Lösung von Problemen, die da sind, ist ebenfalls genauso kompliziert.
Ja, cool. Bis wir zu mehr Klarheit kommen, plädierst du ja für Austausch, Kommunikation, Vermittlung von Kompetenz,
ja.
Selbstreflexion,
ja.
Und alles, was wir an Wissen rausziehen können aus der Forschung, eben auch umzusetzen und quasi auf die Straße zu bringen, sprich in die Schulen, an junge Menschen, beziehungsweise an alle Menschen, ganz ehrlich, weil wir ja alle damit hadern. Also wir sind ja alle noch, wie soll ich sagen, Teil eines Echtzeitexperiments,
ja, ja.
Was da so vor sich geht.
Ja, total. Und vor allem uns auch irgendwie kritisch zu hinterfragen, woher kommen diese Meinungen, woher kommt diese Richtung, in die dieser Diskurs geht. Und wenn wir uns das anschauen, dann sind es vor allem vereinzelte Stimmen, es sind vor allem sehr, sehr viel populärwissenschaftliche Literatur, die da existiert. Es gibt ja so ein Buch, das heißt The Anxious Generation von Jonathan Haidt. Die hat den Diskurs vor allem in Australien sehr, sehr stark mitgeprägt. Diese Empirie oder die vermeintliche Empirie, die da berichtet wird, geht aber mit so starken Mängeln einher, ist keine adäquate Abbildung von der Empirie, die global eigentlich existiert, ist aber trotzdem so prägnant in unserem Diskurs, dass es halt dazu führt, dass soziale Medien extrem einseitig diskutiert werden. Ich sehe da total die Verantwortung, auch an die Wissenschaftlerinnen selbst irgendwie die Stimme zu erheben und diese Wissenschaftlerin auch zu Wort kommen zu lassen. Prove me wrong, aber ich denke, Empiriker, Wissenschaftlerinnen sollten eigentlich das führende Wort haben in diesem Diskurs und nicht Meinung oder Populärwissenschaft.
Ist natürlich schwer, ein fachliterarisches Buch zu schreiben, aus diesem Nebel noch heraus, ne? Also mit dem Fazit, genau kann man es noch nicht sagen.
Ja.
Also das ist ja dann, das lässt sich halt eben auch schwer verkaufen, so ein Buch.
Super unsexy. Unsexy. Nee, und es geht auch nicht darum zu sagen, eigentlich wissen wir gar nichts, sondern so frame ich mir das zumindest, dass ich sage, es geht nicht darum, dass wir nichts wissen, sondern wir wissen eine Menge, nämlich dass es super komplex ist und dass es von vielen Randbedingungen abhängt. Was nicht bedeutet, da sind keine Risiken. Und das bedeutet auch nicht, da sind gar keine Benefits. Mhm. So, aber wir müssen dieses Level an Unsicherheit und Komplexität aushalten, um wirklich konstruktiv mit der Situation umzugehen.
Okay. Also ich nehme mit, wenn es etwas Positives mit mir macht, die Nutzung von Social Media, dann ist ja eh schön. Wenn ich mich unwohl damit fühle, dann sollte ich mich hinterfragen, warum ich mich unwohl damit fühle,
ja.
Und was es da mit mir macht. Und dann mehr reingehen, um dann halt auch fundierter reflektieren zu können.
Ja, und das ist aber keine Aufgabe, die man alleine einfach stemmen muss. Auf gar keinen Fall. Und das wäre völlig fatal zu sagen, wir lassen die Kinder und Jugendlichen jetzt einfach damit allein. So, darum geht's mir nicht.
Mhm.
Sondern das ist ein gesellschaftliches Problem und das ist ein und braucht eine gesellschaftliche Lösung, wo wir zusammenarbeiten. Kinder und Jugendliche ernst nehmen, zusammen Medien erkunden und zusammen nach Lösungen suchen und gleichzeitig die Plattform-Provider konstruktiv in die Mangel nehmen.
Dr. Hannes, wir haben eine Aufgabe.
Ja.
Hannes, wir kommen zum Ende und wir runden das gerne immer ab mit einem musikalischen Tipp.
Oh,
hast du einen Song uns mitgebracht, der dich berührt, der dich schon lange begleitet oder auch ganz frisch oder was auch immer?
Oh Gott, ich bin ein großer Musikfan. Ich habe mir überlegt, ich glaube, dass das auch irgendwie ganz schön passt. Bin großer Fan von Florence and the Machine. Fand ihr Album in den letzten Jahren das der besten, was letztes Jahr rausgekommen ist. Find da den Track Perfume and Milk. Sehr passend. Es geht um psychologische Traumata, die Auseinandersetzung mit psychischer Gesundheit, dem Heilungsprozess, dass Heilung Zeit braucht. Das singt irgendwie das Healing is slow. Ich finde, das ist ein super schöner Satz, der auch zeigt, dass der Umgang mit mentaler Gesundheit Zeit erfordert. Nicht einfach ist, aber lohnenswert.
Cool.
Ja.
Ah, toll, vielen Dank. Ich kenne das Album noch nicht, die Künstlerin ja, aber...
Sehr, sehr schön, spielt mit Geschlechterrollen, geht viel um Female Rage und ist sehr wütend und sehr roh und verarbeitet Emotionen sehr, 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 sehr schön und konstruktiv.
Cool. Und passt auch zu meinem Song.
Ich bin gespannt.
Ich habe ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ich wollte erst was Altes, Funboy 3, The Lunatics Have Taken Over the Asylum, einfach weil es so zur allgemeinen Lage passt, der Titel. Aber ich habe mich für was anderes entschieden. Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis. Und das ist eigentlich echt gar nicht so meine Musik, aber ich meine das eher so aus Respekt vor der Kunstform des Protestsongs.
Ja.
So, weil das natürlich auch eine lange Geschichte hat, der Protestsong als Abbild von aktuellen Ereignissen. Ja. Das haben wir in der Geschichte halt eben immer wieder gehabt. Und ich halte das für total wichtig. Und als ich nochmal so ein bisschen geguckt habe, weil ich dachte, ja, das ist voll aus der Mode gekommen, der Protestsong. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Also es gab in jedem Jahrzehnt gab es so mehrere, selbst die jüngere Vergangenheit, wenn wir M.I.A. mit Borders, Kendrick Lamar mit Alright. Es gab immer diese Songs und ich finde das wirklich so großartig, dass Bruce Springsteen diesen Song gemacht hat mit einer namentlichen Nennung der Opfer von willkürlicher Staatsgewalt. Ja. Weil weißt du, wer kann sich in 2, 5 oder 10 Jahren noch dran erinnern? Und da haben wir ein Dokument, was greifbar ist. Und ja, dafür gebührt ihm großer Respekt, finde ich. Hätte in meinen Augen auch ruhig, hätten jüngere Künstler auch übernehmen können, diese Position. Stattdessen muss da so ein alter Sack kommen und halt irgendwie diesen Song bringen. Aber genau, das ist mein Song für die.
Schön, ja. Und Musik ist politisch und muss auch politisch sein und muss Standpunkte beziehen, so wie Kunst das allgemein tun muss. Und je expliziter, desto besser.
Finde ich auch. Ja, und damit kommen wir zum Ende. Ich möchte noch einen großen Dank aussprechen an Cold Square, die nämlich diese Folge hier unterstützt haben und möglich gemacht haben. Großen Dank dafür. Und Hannes, uns beiden bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.